In Europe, it can still take weeks or even months to set up a company. Obviously, this must change. And so here comes EU Inc., the 28th regime. EU Inc. creates a single European company framework. It will make it drastically easier to start and to grow a business in Europe. Any entrepreneur will be able to create a company within 48 hours.
Ein Unternehmen gründen in nur 48 Stunden, das in ganz Europa operieren kann, ohne viel Papierkram oder Kosten. Das ist das zentrale Versprechen von EU Inc., einer neuen paneuropäischen Unternehmensform. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Entwurf für EU Inc. Mitte März vorgestellt. Es soll möglich sein, Unternehmen rein digital zu gründen, ganz ohne eigenes Kapital. Ist EU Inc. damit der Gamechanger für europäische Startups? Darüber sprechen wir heute bei EU2Go, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Mein Name ist Thunyuan und ich spreche heute mit meiner Kollegin Marlene Schörner, unserer Expertin für EU-Finanzmärkte. Hallo Marlene.
Hallo Thu.
Marlene, bevor wir dazu kommen, wie EU Inc. eigentlich genau funktionieren soll, schauen wir erstmal kurz auf das Problem. Nehmen wir an, ich gründe in Deutschland ein Startup, das eigentlich ganz gut läuft und möchte jetzt auch in Frankreich oder Spanien produzieren. Was kommt denn da gerade eigentlich auf mich zu?
Aktuell ist die Lage so, dass ich mein Unternehmen dann in allen Ländern neu anmelden muss. Und dazu kommt nochmal, dass es national unterschiedliche Vorgaben gibt zur rechtlichen Struktur und Organisation von den Unternehmen und bürokratische Prozesse, die in allen Ländern etwas anders ablaufen. Und das wird dann sehr schnell kompliziert und führt außerdem auch zu Risiken für die GründerInnen. Das heißt, wenn die etwas falsch machen, müssen die ja auch eventuell rechtliche Konsequenzen tragen. Und besonders schwierig ist das Ganze dann für Startups, weil die wenig Geld haben, um AnwältInnen zu bezahlen, die sie beraten, oder auch Personal einzustellen, das sich um komplexe Bürokratie kümmern kann. Das heißt, dieser Status quo schreckt auf jeden Fall von einer Expansion aus meinem Land hinaus ab. Und eigentlich wollen wir aber, dass gerade junge, innovative Unternehmen den europäischen Binnenmarkt nutzen können und in spezialisierten Zentren in verschiedenen Ländern aktiv sein können.
Dieser rechtliche Flickenteppich in der EU ist ja nicht nur ein Problem für die Startups an sich, sondern auch für internationale Investoren, die davon abgeschreckt werden, oder?
Genau, das liegt daran, dass das Unternehmensrecht auch die Rechte und Pflichten von InvestorInnen definiert. Das heißt, wenn denen eine Unternehmensform nicht bekannt ist, bedeutet das Risiken und viel Ungewissheit. Also als Investorin weiß ich dann zum Beispiel nicht, ob ich mit meinem Haus hafte, wenn das Unternehmen in einem anderen Land, in das ich investieren möchte, pleite geht und Kreditgeber ausbezahlt werden müssen. Das heißt, InvestorInnen müssen sich eigentlich eine rechtliche Beratung holen vor einer internationalen Investition. Und das lohnt sich oft nicht, denn es gibt ja auch vielversprechende Unternehmen in meinem eigenen Land. Und als Konsequenz sehen wir dann, dass ungefähr 66% der Risikokapitalinvestitionen national stattfinden und auch, dass es besonders wenig Risikokapital in Zentral- und Osteuropa gibt, da diese Länder gerade eher keine bekannten Startup-Hubs sind und es auch kaum nationale InvestorInnen gibt.
Das heißt, europäische Startups haben es schwer, sobald sie mit ihrem Geschäftsmodell über die Grenze wollen. Und sie kommen auch schlechter an Risikokapital, vor allem im Vergleich zu den USA. Jetzt hat die Kommission eine Art zusätzliche Rechtsform vorgeschlagen, auch weil es zu schwierig war zu sagen, wir möchten jetzt das Unternehmensrecht in der ganzen EU vereinheitlichen. Stattdessen gibt es eben jetzt diesen Vorschlag zum EU Inc. oder zum 28. Regime, einem zusätzlich zu den existierenden Rechtssystemen der Mitgliedstaaten neues Regime. Wie soll dieses 28. Rechtsregime funktionieren? Was ist die Idee da?
Genau, wie du gerade schon erklärt hast, also es gibt viel Widerstand der Mitgliedstaaten gegen eine direkte Harmonisierung ihrer nationalen Rechtsrahmen, die anzupassen und einander anzugleichen. Und daher dann die Idee dieser zusätzlichen Unternehmensform, für die sich dann Unternehmen bei der Gründung entscheiden können. Das heißt, ich gründe mein Unternehmen nur einmal als EU Inc., lasse das eintragen und dann kann ich unter einheitlichen Regelungen in der ganzen EU operieren. Und damit hilft EU Inc. dann auch den InvestorInnen. Also wenn die sich einmal mit dieser Unternehmensform auskennen, können sie ohne weiteren Aufwand oder Risiken in ganz Europa investieren. Und das ist dann wiederum gut für diese Unternehmen, die leichter an Kapital kommen.
Jetzt ist die Idee, eine europäische Unternehmensform zu schaffen, ja nicht ganz neu. Die haben wir schon seit den 1970ern. Warum sollte es diesmal klappen? Und wo sind so die Stärken des Vorschlags, der jetzt auf dem Tisch liegt?
Da ist für mich ein ganz wichtiger Faktor der politische Kontext. Also der Wettbewerb mit den USA und China hat sich intensiviert und zumindest auf der politischen Ebene gibt es eigentlich ein Bewusstsein, dass die EU hier nur konkurrenzfähig sein kann, wenn sie zusammensteht und wirklich als ein Wirtschaftsraum funktioniert. Und außerdem gibt es auch ein anderes Bewusstsein für die Bedeutung von Start-ups für Innovation und Wachstum und der Notwendigkeit, als Standort für diese auch wirklich attraktiv zu sein. Und ich halte den Vorschlag der Kommission für insgesamt wirklich vielversprechend. Also die Unternehmensgründung soll schnell und einfach sein, innerhalb von 48 Stunden und maximal 100 Euro kosten. Und es gibt einen starken Fokus auf einfache und digitale Prozesse. Außerdem werden auch standardisierte Dokumente bereitgestellt, zum Beispiel für die Satzung des Unternehmens. Die können GründerInnen dann einfach nutzen und das ist sehr hilfreich als Ressource für die und sorgt außerdem auch nochmal für eine zusätzliche Harmonisierung, wenn diese Unternehmen alle ähnlich strukturiert sind. Außerdem ist der rechtliche Rahmen der EU Inc. auch für übliche Venture Capital Finanzierungsstrukturen ausgelegt, was bei nationalen Unternehmensrechten aktuell nicht immer der Fall ist. Also das wäre auch eine Verbesserung. Und die EU Inc. umfasst auch ein vereinfachtes Insolvenzverfahren für innovative Startups. Und das ist wichtig, weil viele dieser Unternehmen scheitern. Und daher müssen GründerInnen die Unternehmen schnell abwickeln können, um dann neue zu gründen, wenn mal eine Idee nicht funktioniert hat. Außerdem als letzten Punkt finde ich auch, es war die richtige Entscheidung, sich auf Unternehmensrecht zu konzentrieren und Arbeitsrecht und Steuerrecht bis auf sehr spezifische Aspekte erstmal nicht mit in den Vorschlag mit einzubeziehen, um die Verhandlungen nicht zu überfrachten, die so schon kompliziert genug werden.
Und gibt es auch Aspekte bei dem Vorschlag, wo du sagst, da könnte die Kommission eigentlich noch ein bisschen nachbessern?
Ja, also ich sehe vor allem zwei Probleme aktuell. Einmal einen Rückgriff auf nationale Regelungen. Das heißt, es steht explizit drin, wenn es um einen Sachverhalt geht, den das Gesetz zur EU Inc. und die Satzung des Unternehmens beide nicht regeln, dann soll nationales Unternehmensrecht gelten. Und hier ist es wirklich wichtig, dass das in möglichst wenig Situationen vorkommt, sonst haben wir wieder den rechtlichen Flickenteppich, den wir eigentlich überwinden wollten. Und ein weiteres Problem ist die Frage der Mitbestimmung für MitarbeiterInnen in den Unternehmen. In den EU-Mitgliedstaaten ist die Rechtslage hier sehr unterschiedlich. Und im Vorschlag der Kommission hängt das geltende Recht vom Satzungssitz des Unternehmens ab. Das führt dann dazu, dass GründerInnen diesen strategisch verlegen könnten, um Mitbestimmungsrechte in manchen Ländern zu umgehen. Und hier sollten Safeguards eingebaut werden.
Und wie könnten diese Safeguards aussehen?
Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, den Satzungssitz, die Wahl des Satzungssitzes einzuschränken und den an Bedingungen zu knüpfen oder zum Beispiel auch direkt zu sagen, Satzungssitz und Verwaltungssitz des Unternehmens müssen übereinstimmen.
Das heißt, bei den Mitbestimmungsrechten könnte es noch eine Verbesserung geben. Was passiert denn eigentlich, wenn es Rechtsstreitigkeiten gibt um eine EU Inc.? Welches Gericht kümmert sich dann darum?
Das ist auch eine sehr wichtige Frage, die tatsächlich noch umstritten ist. Aktuell laut dem Vorschlag der Kommission ist geplant, dass wie bei anderen Firmen auch nationale Gerichte zuständig sind. Hier gibt es aber die Sorge, dass diese Gerichte dann die eigentlich einheitlichen Gesetzesartikel der EU Inc. unterschiedlich interpretieren und anwenden. Und besonders für internationale InvestorInnen könnte das dann die rechtlichen Unsicherheiten wieder vergrößern. Die Kommission schlägt zwar vor, dass Mitgliedstaaten spezialisierte Gerichte oder Kammern einrichten sollten, um schnelle und hochqualifizierte Verfahren zu gewährleisten, aber das geht vielen Stimmen aus der Start-up-Szene nicht weit genug. Die fordern stattdessen, dass es ein zentrales Gericht auf EU-Level geben sollte, das dann für die Rechtsprechung zuständig ist. Das heißt, die finale Ausgestaltung ist noch offen und wird auf jeden Fall auch eine große Rolle für die Attraktivität der EU Inc. spielen.
Marlene, du hast ja am Anfang gesagt, dass es großen Widerstand gibt bei den Mitgliedstaaten, ihre nationalen Unternehmensrechtsrahmen anzugleichen und einander anzupassen. Wie kommt denn jetzt EU Inc. bei den Mitgliedstaaten an? Sieht man da das Potenzial für Startups oder gibt es dann doch große Sorgen, dass nationales Recht ausgehebelt wird durch diese zusätzliche Rechtsform on top?
Also nach außen hin gibt es erstmal sehr viel Unterstützung für die EU Inc. Der Europäische Rat hat sich im März positiv zum Vorschlag der Kommission positioniert und sich Ende 2026 als Deadline für die Verhandlungen gesetzt. Ob das dann in den Verhandlungen, wenn es wirklich um die Details geht, auch so durchgezogen wird, ist für mich eine andere Frage. Es gibt noch nicht so viele öffentliche Positionierungen aus den Mitgliedstaaten zum Thema, aber zum Beispiel Länder, die schon gut funktionierende Startup-Ökosysteme und sehr moderne Unternehmensrechte haben, wie zum Beispiel Estland, haben vielleicht weniger zu gewinnen durch EU Inc. Und Mitgliedstaaten mit sehr klaren Standards zu Unternehmensbesteuerung oder auch Arbeitnehmerrechten sind natürlich besorgt, dass mobilere Unternehmen diese eventuell umgehen könnten. Das betrifft dann zum Beispiel Frankreich, Schweden, Dänemark und Finnland. Und wenn wir auf Deutschland schauen, hat Vizekanzler Lars Klingbeil sich unterstützend geäußert. Gleichzeitig hat Deutschland aber auch sehr starke Gewerkschaften, die dem Vorschlag auch sehr kritisch gegenüberstehen. Und da kommen wir insgesamt zu einem sehr wichtigen Punkt. Es gibt an dem Thema ein sehr starkes Interesse verschiedener Lobbygruppen, die versuchen, die Meinungsbildung in den Regierungen zu beeinflussen. Also wir haben zum Beispiel die Gewerkschaften, die besorgt sind, dass die EU Inc. zur Unterwanderung nationaler Standards führen könnte. Daher sind die oft allgemein eher gegen das Vorhaben und würden es, wenn dann, nur für kleine Unternehmen mit möglichst wenig Beschäftigten öffnen wollen. Die Unternehmensverbände, Industrie- und Handelsverbände, pochen eher auf die Öffnung des Regimes für alle Unternehmen und Regelungen, von denen dann auch größere Konzerne profitieren könnten. Dann haben wir in Deutschland vor allem noch den Notarverband. Die Notare warnen, dass eine zu starke Vereinfachung von Prozessen auch die Türen für Betrug öffnen kann. Und im Gegensatz dazu natürlich die Start-up-Verbände, die sagen, alle Prozesse sollen möglichst schnell und einfach ablaufen. Also wir sehen schon, dass die Verhandlungen auf jeden Fall kompliziert werden.
Welche Signale kommen denn aus dem Europaparlament? Da sind ja auch nicht alle ganz auf einer Linie, was EU Inc. angeht.
Genau, auch hier gibt es insgesamt viel Unterstützung für die Initiative, aber es zeichnet sich auch ein Konflikt zwischen EVP und den Sozialdemokraten ab. Also die Sozialdemokraten bestehen auf Schutzmaßnahmen gegen den Missbrauch von EU Inc., zum Beispiel für die Umgehung von Mitbestimmungsrechten. Und die EVP sieht eher mögliche wirtschaftliche Nachteile, die solche Regelungen dann bedeuten könnten.
Der rechtliche Rahmen für Startups ist das eine, das andere ist das Geld. Und um mehr Risikokapital für europäische Scale-ups bereitzustellen, also Startups, die über die Gründungsphase hinausgehen und jetzt wachsen und wachsen, weiter wachsen möchten, für die möchte die EU-Kommission den Scale-up Europe Fund starten. Also einen Fonds, in dem private und öffentliche Investitionen gebündelt werden und der von einem privaten Unternehmen gemanagt wird mit klaren politischen Vorgaben der EU-Kommission. Marlene, du hast ja vor kurzem auch ein Papier über den Scale-Up Europe Fund geschrieben. Ganz kurz, was ist denn die Grundidee hinter dem Fonds und welche Leerstelle im europäischen Scale-Up-Ökosystem soll damit gefüllt werden, um den Startups zu helfen in Europa?
Genau, also die Grunddiagnose, die dahinter steht, ist, dass wir uns bei der Startup-Finanzierung in Europa in den letzten Jahren schon sehr verbessert haben. Aber Scale-Ups benötigen für ihre Wachstumsphasen sehr viel mehr Geld. Und die VC-Fonds, also Venture-Capital-Fonds, die Risikokapital in Europa bereitstellen, sind aktuell noch zu klein, um genug Geld zu investieren.
Und jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, Marlene. Kann beides zusammen, also EU Inc. und der Scale-Up-Fonds, wirklich die Start-up-Landschaft in der EU verändern?
Also ich würde sagen, der Scale-Up-Europe-Fonds ist drastisch formuliert vielleicht eher eine Krücke. Also die aktuell bestehende Lücken im Finanzierungssystem füllt, aber mit einer Größe von nur 5 Milliarden, was in dem Kontext wirklich nicht so viel ist, kann er kein struktureller Gamechanger sein. Und das beim 28. Regime anders. Da sehe ich schon großes Potenzial. Erstens, weil es wirklich wichtige strukturelle Hürden angeht. Und zweitens auch nochmal zusätzlich Schwung für weitere Veränderungen kreieren kann. Also wenn wir dann ein gemeinsames Unternehmensrecht als Startpunkt haben und dann weiter darauf aufbauen und zum Beispiel Steuererklärungen für grenzüberschreitende Unternehmen vereinfachen oder das Insolvenzrecht für diese Unternehmen weiter harmonisieren, dann kann sich da wirklich eine positive Dynamik entwickeln. Aber es braucht ganz klar noch weitere Maßnahmen, um Europa attraktiver für Startups und Scale-Ups zu machen. Sowohl bei der Spar- und Investitionsunion, um mehr Kapital für EU-Unternehmen zu mobilisieren, als auch bei der rechtlichen Harmonisierung des Binnenmarkts.
Vielen Dank, Marlene. Bevor wir komplett zum Ende unserer Folge kommen, habe ich wie immer noch unsere Kategorie 3 Fragen, ein Wort für dich. Und das Prinzip ist das gleiche wie in jeder Folge. Ich stelle die 3 Fragen, die du bitte jeweils mit einem Wort beantwortest. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie einfach wird es durch EU Inc. ein Unternehmen in der EU zu gründen, rechtlich gesehen? 1, so einfach wie Brot kaufen. 10, da braucht man eigentlich ein PhD in Unternehmensrecht.
Die Ambition ist eine 3. Ob sich das so umsetzen lässt, werden wir sehen.
Wer oder was ist das größte Hindernis für EU Inc.?
Mitbestimmungsrechte.
Und die 3. und letzte Frage. Ist EU Inc. der Gamechanger für Europas Startup?
Ich hoffe es.
Okay. Vielen Dank, Marlene, dass du heute, und das war ja eine Premiere, in unserem Podcast warst, um mit mir über EU Inc. und Scale-Up-Fonds zu sprechen.
Hat mich auch gefreut, hat Spaß gemacht.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 59. Folge des EU2Go Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Dort findet ihr auch Marlenes Policy Briefs zum EU Inc. oder 28th Regime und zum Scale-Up Europe Fund. Mein Name ist Tunyuan, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.